Mehr als Geld. Der Sparkassen-Podcast.
In einem Computerspiel in eine virtuelle Welt eintauchen und dabei den ganzen Alltagsstress hinter sich lassen, das wird bei vielen Menschen immer beliebter. Aber warum entspannen uns Online-Games eigentlich so sehr? Und wie hängen die beiden Themen Gaming und Geld zusammen? Das und mehr klären wir in dieser Folge.
Mehr als Geld. Der Sparkassen-Podcast. Damit man versteht, worum es wirklich geht. Mit Julia Meyer.
Wenn ich euch sage, dass ich gerade durch einen riesigen grünen Park gelaufen bin, in dem alles richtig schön bunt blüht und dass ich umgeben bin von Königen und Damen, dann könntet ihr jetzt denken, wir wären für diese Folge ein paar Jahrhunderte in der Zeit zurückgereist. Ist aber natürlich nicht so. Wir sind im Jahr 2024 mitten in einer deutschen Großstadt und neben mir stehen auch noch Bauern, Läufer, Türme und Springer. Das erklärt die Situation dann wahrscheinlich ein bisschen genauer. Wir stehen tatsächlich auf einem riesigen Schachfeld im Schachgarten des Planten und Blumen. Das ist ein wunderschöner Park mitten in Hamburg. An diesem Ort ist Strategie gefragt, genau wie bei dem Thema unserer heutigen Folge. Wir sprechen über das Online-Gaming. Der Markt dafür wächst, die Freude ist groß, manchmal sind es aber leider auch die Kosten. Und damit euch das nicht passiert, ist Julina Behring heute bei mir. Moin Julina.
Hallo.
Du bist Psychologin und Coach für psychologische Beratung. Was genau machst du mit diesen Berufen, vor allem in Bezug auf Gaming?
Ja, ich arbeite in der Gaming-Branche, teilweise auch mit Redaktionen, aber auch mit Gamern selbst oder aber auch mit Content-Creatern zusammen, berate die hinsichtlich privater Themen, aber teilweise auch in Belangen zu Videospielen und Spielmechaniken, gerade wenn es halt mit so psychologischen Themen auch zusammenhängt.
Ja, etwa 6 von 10 Menschen in Deutschland lieben Online-Games, spielen Online-Games, du wahrscheinlich auch, oder? Mit der Berufung, die du hast?
Ja, da auf jeden Fall. Ich bin sehr gut dabei, beziehungsweise ich investiere tatsächlich auch selber viel Zeit ins Spielen und Gaming und ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil von meinem Leben auch.
Was genau spielst du da gerne?
Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Genshin Impact bin. Das ist so ein rollenspielmäßiges Spiel, was aber auch so leichte so Gacha-Mechaniken hat. Darauf kommen wir vielleicht später darüber zu sprechen. aber grundsätzlich ja, alles, was mit Rollenspielen und Magie und Schwertern und so zu tun hat.
Für mich fallen schon die ersten Fremdwörter. Ich oute mich direkt als Nicht-Gamerin. Ich kann nicht mal bei Mario Kart eine Runde fahren, ohne da rauszufliegen. Also Basics selbst bei mir nicht der Fall. Aber erklär's mal bitte aus psychologischer Sicht. Warum haben so viele Menschen so viel Freude am Online-Gaming? Was macht das in unserem Gehirn?
Also Online-Gaming bietet einfach noch mal über dem normalen Gaming quasi an der Konsole alleine zu Hause viele Vorteile. Also Gaming an sich ist ja grundsätzlich schon ein Prozess, der wirklich nur dazu dient, Spaß zu erzeugen. Also wie Spielen halt so ist. Das Schöne beim Gaming ist aber, dass ja noch viele zusätzliche Benefits dazu kommen, gerade beim Online-Gaming, dass wir mit anderen Leuten zusammenspielen können, dass wir Verbindungen aufbauen können. Die Spiele sind auch nicht immer super einfach. Das heißt, es wird auch so ein bisschen gefordert, dass man ja vielleicht Pläne schmiedet, dass man ja Strategien entwickelt, dass man sich mit seinen Teammitgliedern abspricht, gute Kommunikation entwickelt. Aber auch eben halt so ein gewisses psychomotorisches Feingefühl teilweise entwickelt oder Reaktionszeiten trainiert.
Ich denke ja sofort an mich, und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum ich keine Gamerin geworden bin, an mich beim Serienschauen, weil ich binge die wirklich so weg hintereinander. Also ich bin total suchtgefährdet. Es ist so ein Thema, alles, was uns ja so in den Bann zieht, ne? Da liegen ja Spaß und Gefahr ziemlich nah beieinander. Worin siehst du denn als Psychologin so die größten Herausforderungen beim Online-Gaming?
Beim Online-Gaming ist natürlich schwierig. Gerade in den letzten Jahren hat sich halt die Monetarisierung der Videospiele so ein bisschen verändert. Das heißt, viele Spiele sind Free-to-Play geworden. Das klingt erstmal total großartig. Ja, kostenlos spielen ist ja super. Meistens steckt dahinter dann aber, ja, okay, man gibt irgendwo anders, an einer anderen Stelle Geld aus. Und gerade weil man ja nichts für das Spiel bezahlt hat, ist dann auch die Tendenz größer, Geld auszugeben. Weil, na ja, gut, ich habe ja nichts dafür bezahlt, ich habe das ja geschenkt bekommen, dann kann ich ja auch was zurückgeben. Dann kaufe ich mir mal hier diesen Skin oder diese Waffe oder sonst was. Und das kann dann schon mal so ein bisschen außer Kontrolle geraten. So, und das Problem so ein bisschen an der Sache ist, dass man diese Gegenstände nicht einfach für Euro kauft meistens, sondern dass man die in irgendwelchen Fantasiewährungen kauft und die haben dann irgendwie eine ganz grobe Umrechnungsrate. Das heißt, man hat eigentlich nicht so ein ganz genaues ganz genaue Idee davon, wie viel das wirklich kostet. Man hat so eine grobe Einschätzung, aber wir kennen das vielleicht auch aus dem Urlaub, wenn wir da sind und in einer anderen Währung handeln. Wir können das vielleicht so grob einschätzen, mhm. aber so richtig ganz genau wissen wir es nicht und wir tendieren dann auch dazu, mehr Geld auszugeben.
Gibt es denn Online-Spiele, die besonders riskant sind für diese versteckten Kosten, von denen du gerade gesprochen hast? Gibt es da Unterschiede?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, sich einerseits irgendwie auch die Kosten bewusst zu machen von den Gegenständen, die ich da erwerben möchte. Und dabei hilft natürlich der Ingame-Rechner von der Sparkasse. Der hilft, so über die bekanntesten Spiele die Währung auch so umzurechnen und in Euro zu rechnen, damit man da wirklich auch einen guten Überblick behält und eben nicht da schon mal eine dieser dunklen Mechaniken so ein bisschen rausfiltern kann. Das ist natürlich wichtig. Der andere Punkt ist, dass man zwischen dem Kaufwunsch und der Kaufentscheidung einen gewissen Zeitraum lässt, einen gewissen Spielraum für unser Gehirn einräumen, dass es sagen kann, brauche ich das eigentlich wirklich oder sollte ich vielleicht lieber doch lassen oder ein bisschen sparen. Dass viele Mechaniken in Spielen zielen natürlich darauf ab, diese Zeit zu verkürzen, dass wir sehen was und wir kaufen es sofort. Damit wir eben nicht drüber nachdenken, gerade zum Beispiel durch so Countdowns oder begrenzte Zeiträume, für die so Angebote dann verfügbar sind. Wenn wir bewusst die Entscheidung treffen, ich finde das interessant, ich gucke jetzt vielleicht irgendwie in einer Stunde oder ich gucke morgen nochmal, ob ich das noch will, dann hat unser Gehirn so ein bisschen Zeit, auch eine bewusstere Entscheidung, eine rationalere Entscheidung zu treffen, ob wir denn wirklich jetzt was erwerben wollen.
Das kennen wir sicherlich auch aus anderen Bereichen des Lebens. Da sollte man sich ein bisschen Zeit lassen zwischen solchen Entscheidungen. Da kämpfen wir jetzt als Erwachsene mit unserem eigenen Gehirn. Wie ist es denn aus Sicht der Eltern? Hast du da noch andere Tipps? Wie kann man das regulieren bei Kindern?
Also für Kinder ist es natürlich nochmal sehr viel schwerer, sage ich jetzt mal, sich dazu zusammenzureißen oder vernünftige Entscheidungen zu treffen, weil halt auch einfach von der Gehirnentwicklung der präfrontale Kortex, also dieses Zentrum, was halt für vernunftbasierte Entscheidungen zuständig ist, noch nicht so ausgeprägt ist. Da kann man nicht die gleichen Maßstäbe anwenden, zumal ja auch selbst wir Erwachsene von solchen unbewussten Mechaniken noch manipuliert werden, selbst wenn wir das wissen. Mhm. Von daher muss man da so ein bisschen nachsichtiger sein, beziehungsweise ein bisschen verständnisvoller rangehen. Das Wichtigste im Umgang mit Kindern ist, glaube ich, dass man sehr bildlich visualisiert, was Dinge für einen Wert haben. Das heißt, wenn man sagt, okay, wenn ein Kind kommt und sagt, ja, ich möchte irgendwie diesen Charakter oder so haben, dass man dem Kind erklärt und zeigt, ja, guck mal, das wäre jetzt ungefähr so viel, als wenn wir sich in den Heidepark fahren oder wenn wir hier dieses und jenes Spielzeug, was du dir jetzt schon lange wünscht, kaufst. Dass das Kind wirklich so eine Relation dafür bekommt und da dann auch selber so ein bisschen lernt, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Weil das einfach so zu blockieren und zu sagen, ja, nee, machen wir gar nicht und so, dann lernt das Kind nicht diesen Reflexionsprozess und dann hat es dann später das Problem, solche Kaufentscheidungen zu treffen.
Ja, ich muss gerade an meinen Neffen denken, der 7 ist und mit Minecraft auch schon ordentlich gut dabei ist. Und da ist es teilweise auch so, dass er ein bestimmtes Geldstück in die Hand bekommt, sein eigenes Taschengeld sozusagen, das darfst du investieren und dann ja auch lernt, wie viel bekomme ich von diesem einen Geldstück, von meinem eigenen, was ich ja auch jetzt woanders für ausgeben könnte. Sehr, sehr spannend. Hältst du ein Verbot für die richtige Lösung? Haben wir eigentlich ziemlich viele schöne Seiten auch aufgezeigt vom Gaming.
Also, wenn wir vom Verboten sprechen, dann wirklich nur sehr präzise Sachen bei so Spielmechaniken wie eben diesen Dark Patterns, dass man sagt, okay, wo halt unbewusste Mechaniken irgendwie Einfluss nehmen. Sowas wie Lootboxen gibt es ja auch, ne, wo halt diese Glücksspielmechanik mit eingebaut ist. Das wurde ja jetzt in manchen Ländern auch schon verboten tatsächlich. Für sowas, ja, Verbote finde ich grundsätzlich, aber sonst immer eher so ein bisschen schwierig. Ich bin ein Fan davon zu sagen, okay, es gibt gewisse Herausforderungen und die beste Art und Weise damit umzugehen ist eigentlich einen Umgang damit zu lernen. Und das ist, glaube ich, auch so die Richtlinie, die bei Gaming so der beste Weg ist, dass sowohl Eltern als auch Kinder sich so ein bisschen bewusst damit auseinandersetzen und gucken, okay, wie möchten wir damit umgehen? Was ist irgendwie ein gesunder Umgang damit und nicht das komplett zu verbieten, so, weil dann im Endeffekt, was Verbote immer bewirken, ist, dass es irgendwo dann im Dunkeln oder im Schatten stattfindet. Und da einfach bei Tageslicht im Bewussten eine Auseinandersetzung damit zu fördern, das ist, glaube ich, der beste Weg.
Und dafür hast du uns heute ein paar schöne Tipps und Strategien mit an die Hand gegeben. Danke dir dafür, Julina.
Sehr gerne.
Damit man versteht, worum es wirklich geht. mehr als Geld. Der Sparkassen-Podcast. Mehr Infos auf sparkasse.de/podcast-mehr-als-geld. Neue Folgen immer wieder, überall, wo es gute Podcasts gibt.